Es sind noch 3 Tage bis zur Abgabe des Podcasts und ich brauche noch ein Intro. Das mache ich nämlich immer am Ende der Produktion.
Schreibe mir ein Podcast-Intro für die Hamburg-Kreativ-Gesellschaft.
Das, was ich da tue, der Dienst kam euch sicher schon zu Ohren, ChatGPT, nennt sich Prompten.
In der Episode geht es um Änderung der Branche.
Prompting ist eine Eingabeaufforderung für die KI. Das heißt, man spricht mit ihr.
Durch den Einsatz von Intelligenz.
Ein Prompt ist die Art, wie man eine Maschine anspricht, wie man den Befehl schreibt, um das herauszubekommen, was man haben möchte.
Zuhörer, Berufs des Einsteigers sind vor
allem. Je nachdem, wie gut oder wie schlecht ein Prompt ist, genauso gut oder schlecht ist auch ein Ergebnis von einer KI.
So, jetzt schreibt er hier Podcast Intro Musik, Sprecher, herzlich willkommen zum Kreativen. Boah, da kommt jetzt richtig viel.
Es wird immer über Prompt Engineering gesprochen. Ich glaube schon, dass man Prompter brauchen wird.
Nee, das ist zu viel. Nein, ich meinte einen kleinen Absatz.
Ob das jetzt ein eigenes Berufsfeld wird oder eine Zusatzqualifikation.
Der darf am Ende nicht viel länger als 15 Sekunden. Mal gucken.
Mein Tipp ist, sich damit auseinanderzusetzen und mein Wunsch, nicht so viel Angst davor zu haben und sich damit anzufreunden, weil es wird nicht weggehen. Es wird bleiben. Es ist da, um zu bleiben.
Podcast Intro Musik. Ich spreche herzlich willkommen. Ja, das nehme ich doch.
Und hier kommt der Text von ChatGPT. Herzlich willkommen zum KreativstarterInnen-Podcast, präsentiert von der Hamburg Kreativgesellschaft. In dieser Episode erfahrt ihr, wie künstliche Intelligenz die Kreativbranche verändert. Für BerufseinsteigerInnen und QuereinsteigerInnen wird diese Entwicklung besonders spannend. Lasst uns gemeinsam entdecken, wie die Kreativbranche in der Ära der KI neu definiert wird. Okay, das war also das kleine Intro, geschrieben durch mein Prompt von ChatGPT. Ging doch schon mal ganz gut. Bevor wir nun starten, noch einmal vorweg. Das Geschehen um künstliche Intelligenz entwickelt sich rasant. Die Interviews hier im Podcast sind im September 2023 aufgenommen worden. Alles Gesagte bezieht sich also auf diesen Stand der Zeit und kann im März 2024 schon wieder ganz anders aussehen. Außerdem noch, ich bin kein KI-Experte und gehe in dieser Episode unwissend und mit viel Recherchewillen an die Sache. Und diese Recherche führt mich direkt am Anfang zu Benjamin Bertram. Er hat einen klassischen Werdegang zum Illustrator hingelegt mit Studium und Selbstständigkeit. Aber wenn ich ihn heute frage, wie seine Berufsbezeichnung ist, überlegt er ein bisschen und sagt dann...
Creative Technologist vielleicht oder... vielleicht noch Illustrator, KI-Experte. Schwierig. Das ist so gerade so ein bisschen so das AI-Ideator. Es ist, glaube ich, Creative Technologist ist, glaube ich, vielleicht das, was es am meisten trifft noch.
Denn Benjamin befindet sich gerade in der Übergangsphase, in dem sein Know-how in Sachen KI immer mehr zu seinem Job wird. Seit Jahren fuchst er sich schon in die Thematik ein. Erst für seine eigene Arbeit und mittlerweile auch vermittelnd. Er gibt Workshops und betreibt einen eigenen Blog und hat durch seine Arbeit als Illustrator ein gutes Gespür für beide Seiten. Ich denke, bei ihm kann ich mir ein bisschen Input abholen. Als ich ihn besuche, packt er gerade seine Tasche aus.
Ich komme gerade aus Münster. Da habe ich einen Workshop gegeben zum Thema Illustration und AI. Also wir haben dann da mit Stable Diffusion, mit ChatGPT und mit 11 Labs gearbeitet.
ChatGPT kennen wir jetzt ja schon.
11 Labs ist eine Software, die synthetisiert Stimmen. Stable Diffusion ist ein Algorithmus, eine Software, die eben aus Text Bilder herstellt. Da gibt man einen Textbefehl rein und dann kommt nachher ein Bild raus. Das kann ich dir eben auch gleich nochmal zeigen, wie das aussieht.
Das macht er, indem er mir zeigt, was so im Workshop am Wochenende entstanden ist. Gemeinsam schauen wir auf den Bildschirm.
Das Thema war Trinken und die Aufgabe war dann einmal ein Bild zu generieren und einen Text. Und da haben wir so angefangen, dass wir zuerst einen Text generiert haben und den dann entsprechend immer überarbeitet haben. Die konnten im Workshop sich aussuchen, ob sie dann einmal ein Produkt machen, eine Innovation, ein Kunstwerk oder eine Geschichte schreiben wollen.
Zu sehen sind Skizzen, die alle mit dem Thema Trinken zu tun haben.
Das waren dann eben Handzeichnungen, Handscribbles, die wir dann nachher auch noch besprochen haben. Ich hoffe, das habe ich noch offen, dann kann ich das auch noch zeigen. Ja, genau. Das waren dann eben so Handzeichnungen, die dabei entstanden sind. Und da hatten sie dann ungefähr so eine Stunde Zeit für.
Die Zeichnungen sind teilweise sehr ausgefeilt und detailreich.
Dann haben wir am zweiten Tag das Prinzip der KI-gestützten Bildgenerierung und des KI-gestützten Brainstormings erklärt. Und da haben wir eben ChatGPT genutzt und Stable Diffusion. Und da hatten die dann, haben dann schon das erste Mal sehr große Augen gemacht, als dann gestern habt ihr 15 Ideen in einer halben Stunde gemacht. Und jetzt kamen dann einfach 100 Ideen in einer Minute oder in einer Sekunde raus. Also es geht ja dann zack, 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 sehr schnell. Bei den Bildgenerierungen haben wir das dann nachher auch gemacht. Dann habe ich dann auch gesagt, so, okay, jetzt schreibt ihr diesen Prompt hier rein. Und dann hat man 15 Sekunden gewartet und dann kam halt ein fotorealistisches Bild bei raus. Und auch das war natürlich für die, ein krasser Schock.
Krasser Schock, weil es im ersten Moment ja einfach den Gedanken auslösen kann, dass IllustratorInnen dann doch vielleicht bald durch eine KI ersetzt werden könnten. Aber Benjamin sagt,
Illustration wird nicht notwendigerweise aussterben, nur weil es jetzt die KI gibt, weil Illustrieren, Zeichnen als Handwerk ist nochmal super wichtig, um halt schnell mal was zu illustrieren, schnell mal was zu kommunizieren, auch im Kundenkontakt. Aber wenn es jetzt um solche Sachen geht, wie das herkömmliche Sketching. Sketching ist der Prozess, wo man ein Produkt zeichnet. Das kann dann so aussehen.
Wir schauen auf eine Skizze, auf der ein USB-Stick in verschiedenen Perspektiven und Details zu sehen ist. Gezeichnet mit einem Kugelschreiber.
Diese Visualisierungen einfach, so ein Industrial Sketch. Da kann sich dann natürlich auch schon jemand was drunter vorstellen. Man sieht die Farbigkeit, man sieht die Materialität. Und trotzdem braucht so eine Skizze in der Fassung auch mindestens eine Stunde.
Handgemacht.
Und mit so einem Visualisierungsautomatismus, mit so einem Tool wie jetzt Stable Diffusion, geht das halt wirklich innerhalb von Sekunden. Und das ist natürlich, das setzt halt auch bestimmte Illustrationsdisziplinen vor eine große Herausforderung.
Klar, wenn KI Aufgaben übernimmt, die man sonst als Zeitressource in Rechnung stellen konnte. Das lässt sich auch auf andere Bereiche der Kreativbranche übertragen. Zum Beispiel Audio. Mein Metier. Wenn ChatGPT schon Texte schreibt und eine andere KI diese mit synthetischer Stimme vorlesen kann, was wird dann aus meinem Job als Podcaster? Ich nehme einfach mal genau diesen Satz und probiere das aus mit 11 Labs.
Wenn ChatGPT schon die Texte schreibt und eine andere KI diese mit synthetischer Stimme vorlesen kann, was wird dann aus meinem Job als Podcaster?
Okay, das geht schon mal überraschend gut. Aber noch braucht es ja mich dafür, der den Text einspeist.
Also es gibt noch keine komplett autonome kreative KI, sondern es gibt aktuell immer nur Algorithmen, die aber immer noch von Menschen bedient werden. Natürlich kann man sowas auch auf eine gewisse Art und Weise automatisieren. Man könnte jetzt auch einen Algorithmus schreiben, der sich neue Konzepte überlegt und so weiter. Aber was IllustratorInnen dann machen, sind auch, dass sie ganz viel in den Kurator-Modus reinkommen.
Kreativschaffende können KI als Tool nutzen. Richtig angewandt ist es also eine Bereicherung. Und man darf auch nicht vergessen, künstliche Intelligenzen sind irgendwann mal von irgendwem programmiert worden. Da muss ich an unsere Episode über MusicCube denken. Hört da gerne mal rein, sie erzählt die Geschichte eines Startups in der KI-Welt und eben auch, wie diese KI an sich entstanden ist. Einer meiner beiden InterviewpartnerInnen war da Agnes Chung, Mitgründerin von MusicCube. Und ich denke mir, dass sie auch in dieser Episode ein bisschen was erzählen könnte und melde mich bei ihr. Sie hat Lust und schlägt vor, dass wir in eine Ausstellung gehen, die zur Zeit der Produktion dieser Episode zu besuchen war. Die Idee finde ich gut.
Wir sind hier vor dem Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg und gucken uns gleich die Ausstellung an, die offiziell heißt Can You Hear It? Musik und KI. Initiiert wurde das Ganze ja vom Institut für Systematische Musikwissenschaft von der Universität Hamburg. Und dann bin ich mal gespannt, was uns die Ausstellung so zeigen wird.
Ja, ich auch. Lass mal
rein. Dann gehen wir rein.
Rein in das Museum, Jacken in Schließfach, hoch ins nächste Stockwerk zur Ausstellung.
So, hier sind wir schon. Geht los mit viel Text links und rechts. Genau, hier geht es darum, so ein bisschen aus der musikwissenschaftlichen Sicht, aber auch wie künstliche Intelligenz in der Musik eingesetzt wird. Also jetzt nicht unbedingt in der Kreativen, was ja viel diskutiert wird, sondern eben auch, wie man mit Musik analysieren kann, komponieren kann. Also es ist tatsächlich ein sehr musikwissenschaftlicher Ansatz, finde ich. Da macht es aber auch wieder spannend, das Ganze zu verstehen und zu gucken, wie wirkt denn auch Musik auf uns, ne? Weil wir gar nicht so genau sagen können, warum hat Musik diese Emotionen, also warum löst Musik diese Emotionen aus? Und da taucht man dann so ein bisschen ein, indem man eine künstliche Intelligenz schafft, zu verstehen, wie funktionieren wir eigentlich, warum funktioniert Musik?
Eine sehr große Frage. Und ja, die Ausstellung hat einen sehr musikwissenschaftlichen Ansatz, der sich ohne vor Ort die erklärende Visualisierung anzuschauen nur schwer in diesem Podcast transportieren lässt. Muss es ja aber auch gar nicht, da wir uns nicht zu sehr an Details verlieren, sondern den Input als Inspiration nutzen wollen. Wir laufen durch die Ausstellung vorbei an einem Klavier, das zeigt, wie KI verschiedene Tasteninstrumente sortiert. Eine KI, die das Alter von Klavieren bestimmen kann. Oder eine KI, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede von chinesischem und westlichem Hip-Hop herausfiltert. Also insgesamt viele analytische Ausstellungsstücke. Wie auch der Stand vom Music Cube.
Also wir stehen jetzt hier vor einem Monitor. Hier sind so Beispiel Songs drauf, zum Beispiel von AC/DC Highway to Hell. Da kann man da draufklicken und dann sieht man hier unsere Visualisierung eines Songs. Also wir haben immer die gesamte Songlänge auf so einer Zeitachse präsentiert und können, an der kann man dann eben sehen, welche Teile des Songs passen in welche Dekade unseres Jahrhunderts sozusagen rein. Also wenn man jetzt hier zum Beispiel draufklickt bei Minute 1,56, sieht man, dass es hauptsächlich die 80er Jahre und die 70er Jahre sind, was ja eigentlich auch gut passt. Damit,
das heißt, es wird klassifiziert.
Genau, hier wird es halt klassifiziert. Hier unten sieht man, ne, also wir haben hier oben diese Zeitachse gehabt mit den Kurven, die zeigen, an welcher Sekunde hört sich der Song wie an. Und hier unten gibt es dann nochmal ein Säulendiagramm, wo man dann ziemlich klar sieht eigentlich, dass der Song so die 80er, den Nerv der 80er sozusagen, gut trifft.
Die Kategorisierung macht es AnwenderInnen möglich, Musik zu filtern und auffindbar zu machen, indem zum Beispiel mit Stimmungsbildern gesucht wird. Emotionalität in Musik steht auch beim nächsten Ausstellungsstück im Mittelpunkt. Hier wird eine KI trainiert, Emotionalität bei Filmmusik zu erkennen. Das ist ja schon ein sehr spezielles Anwendungsgebiet. Und Agnes kennt den Initiator Matthias Tode und vermittelt mich direkt. Spannend ist bei Matthias' Biografie, dass er nach über 20 Jahren in der Musikbranche sich nun auch dem Thema KI widmet.
Ja, mein Name ist Matthias Tode. Ich habe eine Firma in Hamburg gegründet vor ungefähr 21 Jahren mit dem Namen Ohrfilm. Ich berate Regisseurinnen, Regisseure, Filmproduzenten und vertrete eine Reihe von Filmkomponistinnen und Komponisten und habe noch einen, jetzt seit 10 Jahren, einen Musikverlag gegründet, der auch unter diesem Namen firmiert. Vor etwa 4 Jahren bin ich zurück an die Uni, wo ich studiert habe, hier im Institut für Systematische Musikwissenschaft in der alten Rabenstraße, Neue Rabenstraße. Und promoviere jetzt über das Thema Filmmusik und KI. Und dort versuche ich herauszufinden, wie wir es schaffen, einer Technik das Erkennen von Emotionen innerhalb von Filmmusiken zu ermöglichen.
Wie kommt jemand, der in der Kreativbranche selbstständig ist und eine Agentur betreibt, darauf, dass KI seine Arbeit bereichern könnte?
Die Chance, die da drin steckt, und das ist im Grunde das, warum ich auch gedacht habe, die KI kann mir hier helfen, ist, dass es wahnsinnig schwer ist, auch nur 2, 3 Personen zu finden, die, wenn sie ein Stück Musik hören, die gleichen oder identischen Emotionen dort herauslesen. Das hat verschiedene Komponenten, das hat verschiedene Ursachen. Es ist einmal die Sozialisierung entscheidend. Was habe ich an Musik schon gehört? Woher komme ich? Aber auch vor allen Dingen die aktuelle Situation ist entscheidend. In der Musikpsychologie ist es sehr, sehr entscheidend. Bin ich ausgeruht? Bin ich abgeschlaft? Habe ich Sorgen? Habe ich keine Sorgen? Bin ich wahnsinnig positiv aufgelegt? Und das ist entscheidend, wie die Bewertung von Musik am Ende dann auch ausfällt.
Und wie hängt das zusammen mit seinem jetzigen Forschungsgebiet?
Ich bin ja hier vor 4 Jahren ins Institut gekommen mit einer Idee, wie ich eine moderne sogenannte Music Production Library aufbauen könnte mit anderen Suchmöglichkeiten als die, die ich jetzt vorfinde. Und das hing damit zusammen, dass ich als Musikberater manchmal auch in Probleme geriet, andersrum gesagt. Also wenn ich Regisseurinnen oder Regisseure beraten habe, dann kam sehr häufig der Eindruck auf, dass die Sprache fehlt. dass einfach über Musik zu sprechen jedem wahnsinnig schwer fällt und insbesondere in musikalischen Parametern zu sprechen ganz schwer fällt. Niemand wird sagen, der spektrale Zentroid sollte so und so sein, so eine Musik brauche ich, sondern jeder Bildschaffende bedient sich auch visuellen Metaphern.
Und so ist Matthias vom Berufsleben da draußen zurück in die Wissenschaft gegangen, wo er mal angefangen hat.
So, und da bin ich dann hierher gekommen und habe den Institutleiter angetroffen und ihn gefragt, ob denn das, was ich da vorhabe, eine Idee, eine neue Suchalgorithmik zu entwickeln, ob das überhaupt sinnvoll ist. Und er war relativ schnell interessiert daran, mit mir näher zu arbeiten und hat mich dann mehr oder weniger auch dazu überredet, hier im Institut mehr zu tun. Und es gab damals eine geförderte Forschungseinheit, zu der ich dann zugestoßen bin, die sich mit eben genau dieser künstlichen Intelligenz beschäftigt hat.
Man könnte also sagen, der Einstieg in die Welt der Algorithmen wird von einem Hauch des Quereinstiegs begleitet.
Und ich muss auch sagen, dass ich auch kein Programmierer bin. So, ich habe jetzt hier, und das ist auch ein Novum zu der Wissenschaft von vor 300-400 Jahren, wo der einsame Doktorand in seiner Stube saß und irgendwann, Horeka, ich hab's, das Buch herausgebracht mit den neuen Ergebnissen. Heute ist Wissenschaft immer im Team möglich und auch nicht anders. Und das, was ich reinbringe, ist natürlich meine Erfahrung aus 20 Jahren Umgang mit den Bedürfnissen des Marktes und den Anforderungen, die wir an eine solche Datenbank stellen, in Korrelation mit den Experten, mathematischen Spezialisten, Codern, die hier im Institut sind.
Wir haben jetzt gehört, wie KI das Berufsfeld eines Illustratoren auf der einen Seite herausfordert und auf der anderen Seite neue Möglichkeiten schafft. Stichwort Workshops geben oder der Kuratorenmodus in der Anwendung. Und wir haben gehört, wie sehr berufserfahrene Menschen der Kreativbranche ihr Know-how nun in KI-Forschung mit einbringen können. Was viele Kreative aber ja gerade beschäftigt ist, wie weit kann KI selber schöpferisch tätig werden? Und was bedeutet das wiederum für die Branche?
Okay, das war praktisch die Analyse-Ecke.
Ja, genau. So, und jetzt kommen wir hier zur Komposition. Ja.
Wir stehen nun vor einem großen Touchbildschirm mit Kopfhörern.
Ach je. Please select a piece. Okay.
Agnes muss einen Komponisten auswählen.
Also wir haben hier hauptsächlich Klassik. Nehmen wir nochmal den guten Bach.
Bach und drückt auf Generieren. In Sekundenschnelle entstehen Noten, die sich abspielen lassen.
Also krass. Weiß nicht, hört man das?
Entschuldigt die Qualität, wir haben einfach die Kopfhörer mikrofoniert.
Ja. Also wenn ich es nicht wüsste, ehrlich gesagt, hätte ich trotzdem gesagt, das wäre schon auch Bach.
Mit 25.000 Stücken wurde die KI gefüttert, um jetzt daraus eigene Stücke zu generieren. Lassen sich kreative Schöpfungen generieren?
Und das ist ja schon auch das Spannende. Ich habe beim Jazz KI Award, hier beim Elbjazz dieses Jahr, war auch eine Gruppe, die hat auch eine KI trainiert. Und dann haben zwei Saxophonistinnen Free Jazz auf der Bühne gespielt. Und daneben stand ein Digitalflügel von Yamaha mit so dynamischen Tastenanschlag, also da, wo sie die Tasten auch so runterdrücken, ich weiß gar nicht, wie das richtig heißt. Und da hat die KI dazu frei mit improvisiert. Mhm. Und das fand ich schon beeindruckend, ja, auf die Schnelligkeit. So, ne? Da kann natürlich auch einiges passieren.
Okay, als Musiker betrifft dieses Feld auch mich. Das probiere ich jetzt mal aus mit MusicGen, Text to Music.
Okay. Als Gedankenstütze nehme ich mal die KreativstarterInnen-Jingle. E-Piano Funky für Podcast-Jingle.
Jetzt generiert er ein bisschen.
Nee, das ist es noch nicht. Fehlt mir ein bisschen das Piano. Funky Electric Piano
Pop
with Drums für Podcast-Jingle. Nee, das ist es auch noch nicht. Mehr Melodie in der Piano.
Melodic Piano.
Drums.
Akustik.
PM Beats per Melodie.
Tonart mit.
Ja. Ja, nö.
Ja, vielleicht fehlt es mir da noch ein bisschen an Prompting-Skills, aber so in Gefahr sehe ich den Bereich jetzt doch nicht. Aber inwiefern ist eine KI denn in der Lage, selbst zu kreieren, zu schöpfen? Natürlich in Anbetracht dessen, dass eine KI auch immer auf den Datensatz zurückgreift. Dennoch, wenn die AuftraggeberInnen mit dem Endprodukt zufrieden sind, ob vom Mensch kreiert oder von der KI generiert, bleibt die Frage spannend. Dazu nochmal zurück zu Benjamin, der da als Beispiel die Zeitung Wanderlust hervorholt.
Die Wanderlust, eine Zeitung, die dann komplett computergenerierte Illustrationen benutzt für das Magazin.
Für eine Ausgabe.
Für eine Ausgabe. Ich weiß nicht, ob es ein Versuch war oder ob das tatsächlich jetzt eine bewusste Entscheidung war, das wirklich komplett durchzuziehen. Die haben das auf jeden Fall gemacht. Also das sind wirklich, kann man nicht anders sagen, das sind gute Illustrationen, die jetzt ein professioneller Illustrator oder eine professionelle Illustratorin durchaus auch hätte machen können, aber die jetzt eben halt nicht gemacht wurden, weil sie eben mit Journey erstellt wurden. Und das setzt natürlich IllustratorInnen vor eine ziemlich große Herausforderung.
Wir schauen auf das Beispiel von drei Illustrationen. Eine Kuh, daneben ein Felsen mit ein bisschen Moos überwachsen und noch ein Stück Weide. Alles im selben Stil. Und es sieht sehr gut aus.
Ja, ich meine, das ist ja auch alles andere als eine Skizze. Das ist ja eine fertige Illustration.
Das ist eine fertige Illustration, richtig, ja. Genau. Und sowas wie fertige Illustrationen und vor allen Dingen, wenn man jetzt auch merkt, dass hier einfach so ein, da hängt ja auch natürlich für so eine Illustration, das ist, ich weiß nicht, diese Kuh in Aquarell, von der Größe würde ich jetzt schätzen, braucht man mindestens für die Qualität, selbst wenn man schnell ist, braucht man dafür eine Stunde, vielleicht auch anderthalb Stunden. Ja, eigentlich muss man da länger dran sitzen, also mindestens 2 Stunden, weil mit Abkleben und mit Aufräumen, mit Einscannen, solche Sachen. Das dauert schon sehr lange. Um das jetzt aber halt zu prompten. Ein guter Prompter kann diesen Prompt schreiben in vielleicht 15 Minuten und hat mit diesem Prompt dann außerdem auch nochmal eine Vorlage für die anderen Bilder. Das heißt, wenn wir hier eine Kuh sehen, dann kann die Person, die promptet, kann dann einen Prompt so generieren und so visuell, so variabel gestalten, dass man da ein paar Wörter austauscht und dann kommt da nachher nicht nur eine Kuh raus, sondern zum Beispiel auch ein Blümchen, ein bisschen Moos, ein Stein mit Moos. Also das heißt also, mit einem fertigen Prompt kann man dann durchvariieren und damit halt auch viel schneller andere Bildmotive, aber im ähnlichen Stil schaffen. Und das, das bezahlt, also wenn das jetzt sozusagen dann der Standard ist, dann ist der Preisdruck gigantisch. Und das zieht sich durch ganz viele andere Sachen durch, wo es um Illustrationen geht.
Das klingt ja im ersten Moment ziemlich ernüchternd.
Und ja, und ich sehe halt auch, dass es natürlich viele Leute auch verunsichert, vor allem BerufsanfängerInnen verunsichert oder verunsichern kann auch. Ich persönlich würde sagen, ja, das tut es. Auf der anderen Seite aber ist es eben auch eine Sache, die nicht mehr wieder zurückgehen wird. Eben weil, eben aus der wirtschaftlichen Sicht, da werden die großen Unternehmen, die großen Verlage, die großen Editorialhäuser, für die ist das klasse. Und auch für große Agenturen ist das klasse, dass da ganz viel Arbeit einfach billiger gemacht werden kann. Man hat mehr Output.
Und nun nochmal zurück zur Praxis. Wenn es bisher gängig war, Zeit als Grundlage zur Berechnung der Honorare zu nutzen, welche Auswirkung hat es dann, dass bald bestimmte Aufgaben in Sekundenschnelle erledigt werden? Die Frage hat Benjamin auch auf einem Kongress beschäftigt, wo ein Speaker davon sprach, dass nun alles einfacher und vor allen Dingen schneller geht.
Wenn wir doppelt so schnell sind, müssen wir dann doppelt so viel Aufträge machen oder haben wir dann einfach den halben Tag, den Rest des Tages frei? Ja. Der Kapitalismus hat dann die Antwort diktiert und dann kam dann halt der Speaker dann gesagt, so von ja nein, wir können dann einfach doppelt so viele Aufträge, also kann dann doppelt so viele Projekte machen, ist doch voll klasse. Ja, das ist halt genau das Ding. Also natürlich wird Illustration, gerade in der freien Wirtschaft, wird dadurch immer weniger wert sozusagen, weil der Aufwand oder beziehungsweise natürlich, wenn ich jetzt dann sage, ach, die Skizze, da brauche ich jetzt nicht mehr so lange, dann kann ich natürlich, bin ich günstiger als die Konkurrenz, klar. Aber ich sehe das auch so, dass es eben das Ding ist, damit muss man sich beschäftigen, weil das definitiv auch kommen wird und das werden auch Leute übernehmen. Ich sehe das aber auch viel stärker ich kann viel stärker Variationen machen und ich kann wirklich zu einem besseren Ergebnis kommen, als wenn ich das jetzt manuell mache. in der Zeit, wo ich eine Skizze machen würde, und in der Regel mache ich auch nicht so viele Skizzen, aber wenn ich jetzt die gleiche Zeit nutzen kann, um mehr Skizzen zu machen, ist das natürlich super. Aber ich kann aber auch die Zeit nutzen, um die 6 Skizzen zum Beispiel, die ich dann anbiete, um wirklich nur die Creme de la Creme dann zu machen.
Da kommen so zwei Aspekte zusammen, die ich in Bezug auf KI immer super spannend finde. Einmal ist es nämlich tatsächlich die Diskussion um den Wert von Kunst, sage ich jetzt mal. Ich sage immer Wert von Musik, weil es natürlich mein Bereich ist. Aber auch hier muss man ja immer überlegen, wenn jetzt ein Illustrator nach Zeit bezahlt wird, warum wird er denn nicht nach der Qualität seines Werks bezahlt? Musikerinnen sitzen ja auch an einem Song unendlich viel Zeit, wenig Zeit, wie auch immer, und sie kriegen ja das gleiche Geld am Ende. Also warum funktioniert das eigentlich in der Kunst nicht? Also warum wird ein Illustrator danach bezahlt? Aber es geht halt immer um den Wert von Werken, die nicht gegenständlich sind, die also kein Material brauchen, was man berechnen kann, sondern die wirklich einen kreativen Output haben. Und in dieser ganzen KI-Diskussion wünsche ich mir immer auch so ein bisschen die Diskussion, was ist denn der Wert von Musik? Was ist jeder Einzelne von uns bereit, für das, was er hört, wie viel zu bezahlen? Also ist es das, sind es die 99 Cent? Oder müssen wir da nochmal anders drüber diskutieren? Und das gilt für mich dann aber auch für den Kunstbereich, für die Illustration, für Design. Auch da wäre die Diskussion mal wünschenswert. Und der andere Aspekt ist auch wirklich immer, also ich verstehe KI ja als Supportsystem, als unterstützendes System. Und ja klar, warum soll sie denn nicht die Fizzle-Arbeit machen, irgendwelche Bilder, die da stören, rausrechnen, irgendwelche Geräusche, die im Hintergrund sind, eliminieren, Fleißarbeiten wie bei uns mit der Verschlagwortung. Warum müssen das noch Menschen machen? Warum können die nicht wirklich dann ihre Zeit nutzen, um wirklich was anderes, viel Tolleres vielleicht auch zu machen? Klar, gibt Menschen, die finden sowas auch gut, die sollen dann um Gottes Willen auch ihren Job behalten auch so, ne? Oder irgendwie den Job finden, den sie machen wollen, aber letztendlich hat, glaube ich, keiner Lust dran, irgendwelche Fehler in Bildern, Fehler in Aufnahmen per Hand mühselig Sekunde für Sekunde rauszulöschen, sondern da ist doch eine KI ein sehr willkommenes Hilfsmittel, wenn die KI das einfach in Sekunden schafft, woran man selbst eine Stunde sitzen würde. Es ist immer so beides. Es ist halt nie schwarz und weiß, sondern es gibt immer das eine und das andere.
Und die Menschlichkeit wird so schnell nicht ersetzt.
Ich finde, das ist eben das, wo selbst KI einfach den Menschen nicht wirklich das Wasser reichen kann, weil so diese richtige Innovation, mal neue Konzepte miteinander zu verbinden, die vielleicht auch einfach völlig unerwartet sind, einfach weil sie so, die wirklich einfach nur durch den Zufall entstehen. Es gibt einen Illustrator, den habe ich damals im Studium entdeckt, der hat die Handfläche immer genommen, um mit der Handfläche Hautstrukturen in Porträts reinzubringen. Das heißt, du siehst dann sozusagen da die Abdrücke von Fingern, von Händen, aber es wird so in das Bild eingefügt, dass es wirklich wie eine, es sieht einfach richtig klasse aus. Und das ist eine Sache, die entwickelst du nicht jetzt, indem du sagst, pack mal diese Sachen zusammen oder entwickel mir mal einen neuen Stil und sowas. Das ist einfach ein Konzept, das ist wahrscheinlich einfach entstanden, weil jemand zufällig irgendwie mit der Hand in die Farbe reingekommen ist. Dann hat er das abgedreht und hat gesagt, oh, das ist aber interessant. Das nehme ich als Struktur. Und das sind so die kleinen Zufälle. Und die können eben nur dann passieren, wenn du auch gerade halt auch, wenn du als Illustratorin oder als Künstler und Künstlerin visuell ausgebildet bist und siehst und die Schönheit der Welt siehst und auch mal die Hände schmutzig machst.
So ähnlich sagt das auch Matthias.
Ja, also es ist ja immer die gleiche Debatte. Was bleibt dem Menschen dann übrig? Das ist der Einfall aus dem Off, aus dem Unbekannten, aus der Überraschung. So, und natürlich können künstliche Intelligenzen vorwiegend vorausahnen, was hätte John Lennon und George Harrison gemacht, wenn sie heute ein neues Stück machen. Dann kann man, auch das gibt es ja, es gibt ja ein Album über ein neues Beatles-Album von einer KI generiert. Und natürlich würde man sofort zuweisen können, ja, das ist ein Beatles-Stück. Aber es ist nichts, was die Beatles heute machen würden. Weil das kann die KI nicht. Wie würden die Beatles heute mit den Inspirationen, mit der Klimakrise vielleicht schreiben und arbeiten? Das ist etwas, das kann die KI noch nicht emulieren.
Wie angekündigt, wurden diese Interviews im September 2023 aufgenommen. Das war also bevor die Beatles dann tatsächlich den neuen Song Now and Then mit Hilfe von KI veröffentlicht haben. Aber ja, hier waren Paul McCartney und Ringo Starr die treibende Kräfte dahinter. Es braucht also nach wie vor den Menschen für die Arbeit an und mit der KI. Und das schafft auch neue Arbeitsbereiche in der Kreativbranche. Da wird's doch mal an der Zeit, die KreativstarterInnen-Checkliste rauszuholen. Diese gehe ich mit Nino Dramis durch, Kreativdirektorin und Gründerin des Hamburger Kollektivs für 3D- und Kommunikationsdesign Ubernerd. Sie hat eine ganz gute Übersicht darüber, wie sich der Arbeitsmarkt verändern wird. Also, Frage Nummer 1. Was kommt da eigentlich auf die Kreativbranche zu?
Wir sehen ja anhand der Entwicklung von Social Media und immer mehr Social Media Kanälen und die parallel gefüttert werden müssen, die andere Ansprüche haben und so weiter und so fort, dass Content ja nicht weniger werden wird. Es ist jetzt nicht so, dass wir wieder anfangen, Flyer zu drucken und irgendwie Printmaterialien rauszuhauen, sondern wir werden für Content Creation immer mehr createn, also herstellen müssen. Das heißt, da werden die Arbeitswege sehr, sehr viel kürzer werden, weil man ganz viel Handwerk verkürzen, automatisieren kann. Das heißt, jetzt im Werbebereich kann ich Skizzen vorher machen. Ich kann Storyboards sofort generieren. Ich kann Skripte schreiben. Ich kann Brainstorming-Sessions machen. Ich kann mir Listen zusammenschreiben. Also alles, was sonst Zeit gebraucht hätte mit ich muss jetzt googeln oder ich muss jetzt zeichnen, ich muss mich jetzt irgendwie an Illustrator setzen, ich muss Bildrecherche machen, um überhaupt Bildmaterial zu finden, das es darstellt, um Moodboards herzustellen, kann man jetzt komplett machen lassen. Und zwar relativ schnell. Und das wird natürlich ganz viel den DesignerInnen Alltag verschnellern und kann natürlich dadurch für die Kunden viel mehr Content gleichzeitig herstellen.
Wie groß ist das Thema Prompten denn zum Beispiel schon jetzt im Arbeitsalltag?
Also ich kriege das in Gesprächen mit Agenturen mit, dass die Leute im Team haben, die sich jetzt dafür abbeordert worden sind, sich damit auseinanderzusetzen und die dann prompten müssen für KundInnen. Und dann manche können es dann schon und manchmal kommt auch wildes Zeug raus. Es ist auch noch nicht so richtig implementiert in den Workflow, aber alle versuchen das gerade zu implementieren.
Welche Kompetenzen muss ich denn zukünftig bezüglich der künstlichen Intelligenz mitbringen?
Also wenn wir jetzt über JobeinsteigerInnen oder QuereinsteigerInnen reden, dann ist es immer von Vorteil, dass man sich ein bisschen vorher damit auseinandergesetzt hat. Das heißt nicht, dass man jetzt die nächste Programmiererin werden muss oder sich mit Coding auseinandersetzen muss, aber man sollte schon sich mal an eine der KIs gesetzt haben und mal ausprobiert haben, wie es funktioniert. Also auch die Angst davor zu nehmen und zu sagen, hey, bisschen recherchieren, bisschen gucken, was für Tools gibt es, welches finde ich gut, wie funktionieren die. Dafür gibt es auch unendlich viele Tutorials inzwischen, die das erklären und die auch erklären, wie es funktioniert und wie man schnell einen Einstieg bekommen kann. Und im Endeffekt ist das sowieso, wie alle Berufe, die jetzt gerade frisch aufpoppen, Learning by Doing. Also gewiss wird das in die Unis und ins Curriculum aufgenommen werden als Part. Aber noch ist es nicht so. Und da hilft es auf jeden Fall, sich hinzusetzen und zu sagen, was kann ich lernen, was gibt es im Internet, welche Kernkompetenzen braucht man dafür. Es ist hilfreich, ein bisschen Sprache zu verstehen und wie Sprache im KI-Kontext funktioniert und vielleicht wie eine KI trainiert wird.
Und hast du noch einen Tipp am Ende?
Da ich ja auch Workshops gebe und wir hier im Designzentrum auch das Prompt-Battle veranstalten, habe ich immer wieder das Gefühl, dass ganz viele Leute Angst vor KI haben. Und ich würde sagen, man sollte es nicht haben. Mein Tipp ist, sich damit auseinanderzusetzen und mein Wunsch, nicht so viel Angst davor zu haben und sich damit anzufreunden, weil es wird nicht weggehen. Es wird bleiben. Es ist da, um zu bleiben. Und wenn man Angst davor hat, hilft es immer, dagegen zu laufen und sich da reinzustürzen. Oder bei uns beim Prompt Battle vorbeizukommen und sich das anzugucken.
KI ist gekommen, um zu bleiben. Diese Message der bisherigen InterviewpartnerInnen ist klar. Als kreativschaffende Person sollte man sich ein bisschen damit beschäftigen. Welche Tools passen in meinen Arbeitsbereich? Was könnt ihr mir helfen? Was erwarten eventuell KundInnen oder ArbeitgeberInnen? Wie funktioniert diese? Und um die Betrachtung auch komplett zu machen, auf was für Datensätze greift die genutzte KI zurück?
KI ist ja nicht einfach nur da, sondern sie wird ja trainiert. So, und trainiert wird sie mit Hilfe von Daten, im besten Fall von vielen, vielen, vielen Daten.
Und auf diese Daten kommt es eben an.
Da haben wir jetzt ja alle bei den Diskussionen um ChatGPT auch mitbekommen. Ne? Also einfach stumpf das ganze Internet reingeben und dann Leute wieder hinsetzen, die dann Sachen wieder rausnehmen, weil sie gemerkt haben, ja okay, das ganze Internet ist vielleicht dann doch auch ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht so gut durchdacht, weil da natürlich Inhalte sind, die sollen auch gar nicht weiter verbreitet werden. So, ne? Und so muss man sich natürlich als Team auch überlegen, wenn man eine KI entwickelt und trainiert, was für Daten füttere ich? Ne? Und sind die Daten auch divers genug? Also es geht natürlich auch in die andere Richtung. Ne? Wenn man immer nur eine Gruppe an Personen in einem Team hat, die aber an die anderen gar nicht denkt. Ne? Also da gibt es ja so Beispiele wie zum Beispiel, dass mal ein Seifenspender, das ist aber auch schon echt Jahre her jetzt, entwickelt worden ist, der per Sensor entdecken sollte, ist eine Hand drunter oder nicht. Mit weißen Händen sozusagen hat das gut funktioniert, mit Händen von farbigen Personen aber leider gar nicht, weil die Gruppe Entwickler halt nur weiße Menschen waren. So, ne? Und das ist eben das, wenn man eine KI trainiert, dass man da eben auch ein bisschen guckt, was für Daten geben wir denn da rein? Bleiben wir jetzt nur in unserer rein westlichen Sicht oder nehmen wir auch noch andere Sichten mit rein zum Beispiel?
Ein ähnliches Beispiel hat Jana Schwinkendorf im Gepäck.
Ich bin Jana Schwinkendorf, Grafikdesignerin, und KI war für mich so der Fokuspunkt in meinem Masterstudiengang, und meine Thesis hat sich mit KI und rassistische Vorurteile innerhalb von KI beschäftigt, mit einem Schwerpunkt auf Gesichtserkennung.
Jana hat also Grafikdesign studiert und arbeitet auch heute als solche in einer Agentur. Beschäftigt sich aber über die Nutzung von Tools für ihren Arbeitsbereich auch mit gesellschaftspolitischen Fragen von KI.
Also meine These war, dass Technologie eben nicht neutral sein kann. Also dass das einfach nicht möglich ist aufgrund von Kontext und kulturellen Umständen.
Wie bei Agnes Beispiel erzählt Jana von Joy Bulambini, eine schwarze kanadische Informatikerin und digitale Aktivistin, die bei einem TED-Talk davon erzählt, wie eine Gesichtserkennungssoftware sie aufgrund ihrer Hautfarbe nicht erkannte.
Und sie musste so eine weiße, gruselige Maske sich aufsetzen, damit die Gesichtserkennung sie erkennt.
Und das lässt sich daran erklären, wie Gesichtserkennung und ja eigentlich alle künstlichen Intelligenzen funktionieren. Unfassbar großen Datenmengen.
Gesichtserkennung funktioniert insofern, dass der Algorithmus gefüttert wird mit Daten, und die Daten sind Gesichter, also Fotos, Bildmaterial von Gesichtern, und Algorithmen lernen Muster. Also die lernen halt Muster zu erkennen und lernen dann halt zu erkennen, wie ein Gesicht aufgebaut ist. Und wahrscheinlich, also zu dem Zeitpunkt, als Joy Bulambini das gemacht hat, der Algorithmus oder der Datensatz, der genutzt wurde, um die KI zu trainieren, die sie benutzt hat, war wahrscheinlich ziemlich voll mit Gesichtern von weißen Menschen, wahrscheinlich von weißen Männern. Und deshalb konnte die KI sie nicht erkennen, weil das Muster schwarzes Gesicht nicht da war. Und das Prinzip, wie KI funktioniert, ist ja, man braucht extrem große Datenmengen. Und deshalb ist es jetzt auch so, dass es eben so Tools wie Midjourney hätte es vor Social Media zum Beispiel gar nicht geben können, weil Social Media ein großer Datenlieferant ist für KI. Da wird dann halt einfach, da werden diese riesigen Datenmengen abgegrast sozusagen, und die werden dann genutzt. Und dann ist halt die Frage, die Leute, die das entwickeln, entwickeln es halt so, wie es funktioniert. Und es funktioniert eben nur mit diesen riesigen Massen an Daten. Und das Internet ist eben voll von Rassismus, Sexismus, Ableism, also all die Isms, die so da draußen rumschwirren. Und wenn das quasi das Benzin ist, was du nutzt, um deine Technologie zu befeuern, dann ist ja auch die Frage, inwiefern, wie Menschen, die diese Technologie entwickeln, anders damit umgehen sollten.
Und geht nochmal darauf ein, wie eine KI eben funktioniert.
Die KI ist ja nur ein Tool. Mhm. Und das Tool wird entwickelt aus Gründen. Und selbst wenn man da neutral bleiben möchte, wie funktioniert KI? KI funktioniert mit Algorithmen und mit Erkennen von Mustern und mit Klassifizierung. Klassifizierung ist ein ganz großes, wichtiges Ding für Algorithmen und für KI. Also ich kann bei Midjourney kriege ich meine lustige Katze am Klavier nur raus, weil Midjourney so trainiert wurde, dass Bilder getaggt werden sozusagen. Also wenn du ein Bild aus dem Internet hast, wo eine Katze am Klavier drauf ist, dann muss es getaggt werden mit Katze am Klavier, damit die KI am Ende versteht, das ist eine Katze am Klavier. Und Klassifizierung ist, sehr problematisch in der Geschichte. Also das begleitet uns schon sehr lange, dass gewisse, besonders halt auch in so einem unsagbar komplexen System, in dem wir leben, Menschen auf Kategorien zu reduzieren, ist problematisch. Also Menschen sind unsagbar komplexe Wesen und unsere sozialen Strukturen sind sehr komplex, aber Algorithmen dampfen ja runter. Und wenn du runterdampfst, dann geht was verloren. Und im Fall von KI habe ich das Gefühl, ist das eben diese Sensibilität für die Unterschiede, die wir haben als Menschen. Und wenn ich dann irgendwie bei Stable Diffusion eingebe, Group of Friends eating at a restaurant, und was ich kriege, sind hauptsächlich weiße Menschen, die essen, dann denke ich mir, fehlt irgendwie was. Wenn ich hier in Hamburg in ein Restaurant gehe, sehe ich ja auch nicht nur weiße Menschen. Und auf der anderen, das ist das eine, so dieses Nicht-Sichtbar-Sein als Minderheit. Und auf der anderen Seite hast du dann AfD-Politiker, die Midjourney benutzen, um ihre ausländerfeindlichen Fantasien zu illustrieren. Da hast du dann hast irgendwie zwei sehr gefährliche Szenarien. Zum einen, wenn es um so normale Dinge geht, ist man als Minderheit nicht dabei, also man wird nicht gezeigt. Und wenn es eben um Stereotypen geht, dann ist KI ein krasser Klischeeverstärker. Also es gibt irgendwie kein Dazwischen gerade so.
Und fasst es für einen Umgang mit KI so zusammen?
Wenn man diese Tools nutzt, immer sich darüber im Klaren zu sein, dass es nicht einfach nur eine Tastatur ist, es ist kein Bleistift, es ist ein sehr sensibles Tool, was mit sehr viel Altlasten daherkommt. Und ich glaube, das ist wichtig, dass ich das zu verinnerlichen, weil ich glaube, man kommt nicht drum rum, es zu nutzen. Und ich sage auch nicht so, man muss es jetzt boykottieren, überhaupt nicht. Aber ich glaube, man muss sich einfach, so wie man Antirassismusarbeit leisten sollte, wenn man irgendwie nicht in irgendwelche Fettnäpfchen treten möchte, muss man, glaube ich, da auch einfach sich selber ein bisschen educaten. Und dann ist das, glaube ich, schon mal ein ganz guter Weg. Ich sage immer so, mach den Prompt-Test, wenn du mit KI arbeitest. Also als ChatGPT so das neue heiße Ding war, habe ich irgendwie erstmal eingegeben, nenn mir 10 schwarze Frauen, die Filme machen. Es hat 10 Anläufe gebraucht, bis ich eine Liste von 10 schwarzen Frauen bekommen habe. Also das habe ich schon gesehen, okay, ich verstehe, was mit dem Datensatz los ist. Und bei Stable Diffusion habe ich eben das mit der Group of Friends gemacht. Also ich habe das mit verschiedensten Beispielen gemacht und da auch gemerkt, okay, ich verstehe, wie der Datensatz sich zusammensetzt.
Also im Umgang mit KI müssen wir noch wahnsinnig viel lernen, so, weil es einfach ein System ist. Künstliche Intelligenz ist ja nicht einfach da, sondern es ist immer noch menschengemacht und es gibt sie auch schon seit 40 Jahren. Also es ist jetzt überhaupt nichts, was gerade neu auf den Markt gekommen ist, sondern die ist wirklich schon lange, lange da und viel wird damit schon auch gearbeitet. Und auch da geht's immer wieder auch um den Aspekt um Lernen, um Weiterbildung und auch das über den Tellerrand hinausschauen. Aber eben auch immer im Kopf haben, so, wer bin ich denn? Wer trainiert denn die KI? Was für Daten gebe ich der KI? Und auch verstehen, was ist eine KI eigentlich? Weil ich oft schon auch mitkriege, dass Menschen überhaupt nicht verstehen, was die künstliche Intelligenz eigentlich ist und dass das immer noch menschengemacht ist und dass immer noch ein Mensch den Befehl geben muss und dass auch das Ergebnis trotzdem nicht perfekt ist, sondern immer kuratiert werden muss. Also das geht auch um Verantwortung von Inhalten, die wir rausnehmen oder die wir nutzen, wenn wir KI benutzen. So, was ist unsere Verantwortung als Nutzer von KI, als EntwicklerInnen von KI? So, und aber auch das Wissen um die KI.
Künstliche Intelligenz als Tool für kreative Arbeit. Kreativschaffende müssen aktuell selber entscheiden, wie sehr KI Einzug in die eigene Arbeit bekommt, wie intensiv sich mit Mechanismen und dem sensiblen Umgang der Daten auseinandergesetzt und ob diese anstehenden Veränderungen zugelassen wird. Ob man die Türen vor ihr schließt oder sie fest umarmt. Verschwinden wird sie, und da sind sich heute alle einig, nicht mehr von der Bildfläche. Ich für meinen Teil kann sagen, ich finde es spannend genug, um mich weiter damit zu beschäftigen. Es hat ja auch noch einen spielerischen Charakter, im Moment zumindest noch. Und beende diese Episode mit einem Dreifach-Prompt. ChatGPT, 11 Labs und MusicGen machen euch das Outro. Bis zum nächsten Mal.
Heute haben wir gesehen, wie KI die Kreativbranche verändert. Für Kreativschaffende nutzt KI als Tool. Seid neugierig, nicht ängstlich. Denkt daran, es ist ein Werkzeug, das helfen kann. Doch wie jedes Werkzeug sollte man es mit Bedacht einsetzen und stets im Blick behalten. Danke an Benjamin, Ninu, Jana, Agnes und Matthias für eure Zeit. Es war schön mit euch. Und danke an euch, liebe HörerInnen, fürs Einschalten und Zuhören. Checkt unbedingt nochmal die Shownotes. Hier stehen alle genannten Links und Infos und AnsprechpartnerInnen nochmal gesondert drin. Ansonsten war es für diese Folge KreativstarterInnen. KreativstarterInnen, dein Einstieg in die Hamburger Kreativwirtschaft, ist ein Podcast der Hamburg Kreativgesellschaft. Redaktion Hamburg Kreativgesellschaft, Produktion Audiophyl, Host und Autor Kai Sieverding. Wenn ihr Feedback, Anregungen oder Fragen habt, schreibt uns an info@kreativgesellschaft.org, checkt unsere Webseite oder bei Instagram, LinkedIn und Das Co. Alle Links auch in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.